Ich sage nicht, dass diese Unternehmen alles die Gutmenschen sind, die sagen, wir wollen jetzt NGOs werden, wir wollen jetzt die Welt retten. Aber eins haben sie verstanden. Wenn das Business in 20 oder in 30 Jahren noch genauso aussehen soll, dann muss jeder seine Verantwortung, seine Sorgfaltspflichten einhalten, damit dieses Businessmodell auch noch weiterhin funktioniert.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Heute tauchen wir tief in den Dschungel des Greenwashings ein. Wir werden gemeinsam entdecken, wie wir den Etikettenschwindel im Supermarktregal entlarven und was wirklich drin ist, wenn Bio draufsteht. Was sind also die grünen Lügen, die uns die Werbung hübsch verpackt serviert? Ich freue mich wirklich sehr, heute nicht alleine Sherlock Holmes spielen zu müssen. Vielmehr habe ich eine tolle Expertin zu Gast, Corinna Weinmiller, Geschäftsführerin von findich.earth. Corinna hilft Unternehmen dabei, wirklich nachhaltig zu werden. Nicht nur auf dem Papier oder in knackigen PR-Slogans. Sie ist quasi die Detektivin, die hinter die grüne Scheinfassade blickt und die Firmen dabei unterstützt, eine ehrliche und richtige Ökobilanz zu erarbeiten. Also ihr Lieben, macht es euch gemütlich und lasst uns zusammen herausfinden, was der Unterschied zwischen grüner Wahrheit und grüner Illusion ist. Liebe Corinna, herzlich willkommen bei Food Fact.
Lieber Stefan, ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein und mit dir über das Thema Greenwashing zu sprechen.
Ja, ein ganz spannendes Thema. In der letzten Folge von Food Fact, da ging es ja sehr stark um Supermärkte. Und da habe ich gedacht, lass uns doch da mal bleiben. Wenn wir jetzt heute, wir beide, durch einen Supermarkt schlendern würden und wir bleiben vor einem Regal stehen, wo dann die nachhaltigen, grünen, umweltfreundlichen Produkte sind. Wie viele dieser Produkte, würdest du sagen, sind denn tatsächlich so grün, wie sie behaupten? Und bei wie vielen handelt es sich um ein geschicktes Greenwashing? Was würdest du schätzen? Was ist da eher ehrlich nachhaltig und was ist cleveres Marketing?
Ich glaube, es ist schon 50-50. Wenn wir mal positiv ausgehen.
Oh mein Gott.
Ich glaube, dass viele Unternehmen gut auf einem guten Weg sind und probieren, diesen guten Weg durch einzelne Claims auf die Produkte draufzusetzen. Meine Aussage wird aber eigentlich ein bisschen widerlegt von zwei Studien, um genau zu sein. Also es gibt zwei Studien zu dem Thema Green Claims oder Greenwashing eigentlich ist es. Eine, die ist schon ein bisschen älter, von 2010, da sagt man 50% der Claims, die sind eigentlich nicht haltbar. Ne? Also wenn man die wirklich in die Tiefe belegen würde, mindestens 50%. Und 2022 hat der Spiegel nochmal eine Umfrage gemacht und da sagen 67% der Deutschen, es ist eigentlich alles Greenwashing. Wir glauben dem eigentlich nicht mehr, was auf den Produkten draufsteht. Und ich glaube, das liegt sehr viel an den Siegels und an den wenigen Claims, die vorne draufstehen. Und ich glaube, das ist das ganze Problem an der ganzen Geschichte.
Also das haut mich jetzt fast vom Stuhl, wirklich. Also so hohe Zahlen, Prozentzahlen hätte ich jetzt nicht erwartet. Wie erkenne ich denn jetzt im Supermarkt so ein Greenwashing-Produkt auf den ersten Blick?
Ich glaube, das ist das ganze Problem. Ich glaube, du erkennst es gar nicht. Ne? Zurzeit ist noch viel Wildwuchs in den Supermärkten unterwegs. Jeder hatte bisher die Freiheit zu sagen, ist mein Produkt eco-friendly? Sind die Inhaltsstoffe biologisch abbaubar? Ist es klimaneutral? Ist es klimafreundlich? Ist es klimapositiv? Und zurzeit ist es so, ich glaube, dass viele Verbraucher auch vor den Produkten stehen und sagen, ich weiß gar nicht, ist es jetzt wirklich was Gutes, wenn ich das Produkt kaufe, oder ist es nichts Gutes? Ja? Das heißt, es ist wirklich noch nicht gegeben, dass die Konsumenten wirklich sehen, ist es Greenwashing oder ist es kein Greenwashing?
Na, vor allem, wenn du sagst, jedes zweite ist gefaked, ja. Ich meine, ich wollte dich ja jetzt eigentlich fragen, ob Greenwashing dem Vertrauen schadet, aber jetzt muss ich dich ja eher fragen, ist ein Vertrauen überhaupt wiederherstellbar?
Genau, das Vertrauen muss wiederhergestellt werden. Du, und das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, viele haben erkannt, dass es zurzeit sehr viel Wildwuchs gibt. Ja, unter den Siegeln, unter den Claims und dass die Verunsicherung groß ist. Und da hat die EU gesagt, gut, da möchten wir ein bisschen entgegentreten und antwortet, und da können wir, glaube ich, später nochmal in der Tiefe darauf eingehen, mit zwei verschiedenen Vorgaben, Gesetzen, Direktiven. Also einmal die Green Claims Directive und einmal ein tolles Gesetz, heißt EMCO, Empowerment des Konsumenten. Und da will man eigentlich dem entgegentreten und sagen, zum einen dieser ganze Wildwuchs im Siegel-Thema, das soll gestoppt werden. Also wir sind wirklich, wir haben so einen Wildwuchs in Deutschland. Jedes Unternehmen, jedes Startup macht ein eigenes Siegel, was nur klimaneutral ist oder klimapositiv oder regenerativ oder sowas. Das soll gestoppt werden. Und das Thema ist einfach festzusetzen, welche Richtlinien es wirklich gibt, damit ein Unternehmen nachhaltig kommunizieren kann. Ne? Und auch diese ganzen Wordings, nachhaltig, eco-friendly etc., die mal ein bisschen zu vereinheitlichen. Und dem Konsumenten mehr dieses Bewusstsein zu geben, was ist denn jetzt wirklich kein Greenwashing, was ist richtig.
Aber gibt es nicht zumindest irgendeine, sag ich mal, Richtung, an der man sich orientieren könnte? Also wenn ich jetzt zum Beispiel vor einem Schokoaufstrich stehe, ja, oder mir einen Schokoaufstrich kaufen möchte und der wirbt eben mit besonderer Nachhaltigkeit und dann lese ich auf dem Zutatenverzeichnis, das ist mit Palmöl. Wäre das dann eine Indikation, dass ich sage, nee, also das kaufe ich nicht? Oder würdest du sagen, ja, das kann durchaus ein Indiz sein, aber das muss auch nichts bedeuten.
Na, ich glaube, da geht es um die Frage wirklich, also es gibt natürlich Verbraucher, die sagen, ich möchte kein Palmöl in meinen Produkten haben und dann haben sie ganz klar die Wahl, möchte ich nicht kaufen. Das heißt aber nicht, ob der Artikel oder dieses Produkt nachhaltig ist oder nicht. Da muss man wirklich in die Tiefe schauen und sagen, wie ist denn das Palmöl, das da drin ist, beschafft worden? Ja, und da gibt es natürlich Zertifikate, wo man sagt, wir haben RSPO, also so ein nachhaltig eingekauftes Palmöl, das da drin ist. Und wenn das wirklich da drin ist und man die Lieferkette nachvollziehen kann, woher das Palmöl kommt, von welchen Landwirten das kommt etc. und das ist nachhaltig eingekauft, dann kann es auch sein, dass man sagt, das Produkt ist kein Greenwashing oder das Palmöl, was da drin ist, ist wenigstens nachhaltig bezogen. Ja, so wird es in Zukunft auch aussehen. Ja, das heißt, man muss aber als Unternehmen dann durch den Zertifizierungsprozess durchgehen und sagen, wie wurde denn das Palmöl wirklich eingekauft?
Lass uns doch mal ganz von vorne anfangen. Du bist ja ursprünglich aus einem Lebensmittelkonzern kommend, warst da Nachhaltigkeitsmanagerin. Was ist denn das überhaupt für eine Aufgabe? Was bringt die mit sich?
Du hast schon richtig gesagt, ich war 18 Jahre jetzt beim großen Lebensmittelunternehmen angestellt. Und als ich angefangen habe, habe ich im Einkauf angefangen. Also meine Vergangenheit liegt im Einkauf, in der Beschaffung. Und das war am Anfang, nach ein paar Jahren, als ich im Einkauf Rohstoffe eingekauft hat, hing Greenpeace bei uns an der Fassade mit dem großen Banner. Und da kommen wir jetzt wieder auf das schöne Thema Palmöl zu sprechen. Und haben gesagt, ihr kauft kein nachhaltig bezogenes Palmöl, ihr zerstört den Lebensraum der Orang-Utans. Und das war damals eigentlich der Wendepunkt, wo der Einkauf umgedacht hat und gesagt hat, wir müssen mehr in dieses Thema Nachhaltigkeit reingehen. Woher kommt denn überhaupt unser Rohstoff? Wie sieht's da aus? Gibt's da eine Umweltzerstörung? Wie sind die sozialen Standards überhaupt beim Einkauf? Wie werden die Landwirte behandelt? Wenn es Plantagen gibt, wie arbeiten die Menschen da? Ist die Sicherheitsbekleidung überhaupt gegeben? Etc. Und das Ganze ging dann vom Einkauf Richtung Nachhaltigkeit. Es wurde also ein Nachhaltigkeitsteam gebaut und seitdem ist diese Aufgabe von einem Nachhaltigkeitsmanager extrem vielfältig. Also du musst nicht nur in diese verschiedensten Rohstoffe reingehen. Wenn du in der Lebensmittelbranche arbeitest, ist jetzt Palmöl, das kann aber Kaffee sein, das kann Kakao sein, das kann Getreide sein oder Tomaten sein und musst in die Lieferkette einsteigen und das Ganze analysieren. Bestenfalls mit NGOs oder anderen Partnern, die dir dabei helfen. Und mittlerweile geht es dann darum, auch sogenannte regulatorische Bedingungen zu beachten. Was will die EU? Welche Standards gibt's? Welche Direktiven gibt's? Welche Gesetze gibt's? Wie müssen wir das ganze Thema reporten? Viel KPIs etc. dahinter und natürlich Strategien aufbauen und Wesentlichkeitsanalysen durchführen für Geschäftsbereiche. Also es ist unglaublich vielfältig. Am Anfang gab's sehr wenig Kommunikation. Da war Nachhaltigkeit mehr so ein Compliance-Thema. Und so ein Hygienefaktor, das musste gemacht werden, um zu sagen, man hat die Lieferkette sich angeschaut, man ist mehr oder weniger sauber. Und heutzutage ist es vielmehr so, dass du auch in die Kommunikation gehst. Du musst das Thema mitnehmen, du musst erzählen, du musst Geschichten erzählen, du musst sagen, was hast du vor Ort gemacht, ganz am Ursprung von deiner Lieferkette. Und das musst du natürlich machen, und jetzt kommen wir wieder auf das ganze Thema Greenwashing, so, dass transparent ist, dass verständlich ist, dass überprüft wurde, dass du am besten NGOs mit dabei hast, die vor Ort waren, die das Ganze gesehen haben Und das dann bestenfalls, wenn du das auf ein Produkt nehmen möchtest und nicht nur auf einer Homepage erzählen möchtest, halt auch verständlich und ehrlich und transparent für den Endkonsumenten ist.
Aber das sind ja letztendlich alles Preistreiber, was du da sagst, ne? Also das klingt ja wunderbar. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, dieser Konzern macht einen neuen Schokoriegel und macht dann einen Fairtrade-Kakao und die NGOs fahren dahin und es wird berichtet und es gibt schöne Fotos. Aber am Ende geht es ja doch nur um die Rendite, oder? Also der möchte ja einfach Kohle verdienen für seine Aktionäre, Aktionärinnen. Bist du dann nicht in so einer Situation, wo du sagen musst, naja, also am Ende bin ich ja doch nur das schöne Gesicht, das dann herhalten muss, wenn wieder irgendjemand ein Plakat an die Wand hängt?
Ich habe es anders kennengelernt. Sagen wir es einfach mal so. Ich habe was anderes kennengelernt. Ich glaube, die Foodbranche oder einige Player, und ich hoffe, es werden mehr und mehr, haben verstanden, dass das, was in der Welt passiert, so nicht weitergehen kann. Und ich glaube, sie haben auch verstanden, dass wenn wir den Klimawandel nicht stoppen, das Sterben der Arten, dass die Artenvielfalt rückläufig ist etc., dass vor allem die Foodbranche ein riesengroßes Thema haben wird. Ja, wenn das so weitergeht, und das heißt jetzt die Konzerne oder auch die großen Unternehmen oder Mittelständler, das sind jetzt nicht irgendwie nur die Good Guys. Ne? Natürlich geht's auch immer wieder ums Geld. Aber die haben eins verstanden, wenn ich diese Probleme nicht bearbeite und viele andere Player in der Foodbranche mitnehme auf diesen Weg, dann werden meine Kakaopreise explodieren, wie sie jetzt auch teilweise schon explodiert sind, ne? Bis zu 400% Preiserhöhung, weil ein Drittel der Ernte gefehlt hat. Weil aufgrund des Klimawandels die gegeben, also Dürre da war zum Beispiel etc. Das heißt, man sieht ja schon Auswirkungen des Klimawandels jetzt. Man ist sich bewusst, wenn wir dieses Thema nicht stoppen, wenn wir das Thema Biodiversität nicht irgendwie in den Griff bekommen, dann gibt es keine Bestäubung mehr zum Beispiel der Pflanzen. Dann müssen Pflanzen, wie es auch jetzt schon in Sichuan in China aktuell betrieben wird, mit der Hand bestäubt werden. Ne? Wenn wir wissen, dass eine Kakaoblüte nur von zwei kleinen Mücken bestäubt wird, dann hoffe ich einfach mal für uns alle, dass diese beiden Arten der Mücken nicht aussterben, weil ansonsten gibt es keinen Kakao mehr. Und ich nehme an, Stefan, du und ich, wir wollen auch beide noch Kakao essen. Also das heißt, was ich nur sagen will, ich sag nicht, dass diese Unternehmen alles die Gutmenschen sind, die sagen, wir wollen jetzt NGOs werden, wir wollen jetzt die Welt retten. Aber eins haben sie verstanden, wenn das Business in 20 oder in 30 Jahren noch genauso aussehen soll, dann muss jeder seine Verantwortung, seine Sorgfaltspflichten einhalten, damit etwas passiert und damit dieses Businessmodell auch noch weiterhin so funktioniert, wie es bisher funktioniert. Ne? Also natürlich ist immer die Frage, wie viel Geld stecke ich da rein? Natürlich gibt es auch Diskussionen darüber, das will ich gar nicht verheimlichen. Aber ich glaube, viele Unternehmen wissen, ich muss schon ein bisschen meine Hausaufgaben, die da in meiner Lieferkette sind, sauber machen und ich muss einen Beitrag dazu leisten, damit ich auch weiterhin noch Kakao, Kaffee, muss ja nicht Palmöl sein. Palmöl kann man vielleicht auch rausnehmen aus den Produkten, ja. Aber damit ich bestimmte Rohstoffe, auch zum Beispiel in Spanien, wenn ich meine Tomaten da beziehe. Ne? Spanien ist auch sehr betroffen von der Wasserknappheit, die es da zurzeit gibt. Ne? Wenn ich weiterhin meine Paprika und Tomate von da beziehen möchte, muss ich helfen, dass da nicht eine Degradierung der Landfläche irgendwie festgestellt wird. Ne?
Ich meine, Wasser ist natürlich ein heikles Thema. Wie geht es einem da mit dem Thema Wasser? Also gerade, sag ich mal, wenn so ein Konzern auch Wasser verkauft, gibt es ja, hatte ich auch im Podcast, Initiativen, die sagen Recht auf Wasser. Also Wasser sollte man nicht bezahlen müssen. Das muss überall frei sein. Hm. Und dann ist das ein Businessmodell, wo dann eben die Nachhaltigkeitsinitiative darin mündet, dass man einfach sagt, ich muss nachhaltig sein, damit ich einfach weiter Wasser verkaufen kann. Wie geht es einem dann da mit so einem nachhaltigen grünen Herz?
Also du, das Thema Wasser ist, ich will es immer ein bisschen weglösen von dem Trinkwasser. Ich glaube, Trinkwasser ist nochmal eine andere Diskussion. Wenn du aber weißt, dass eigentlich, ich will jetzt keine falschen Zahlen im Mund nehmen, aber der Großteil des Wasserverbrauchs geht in die Landwirtschaft. Und auch in den Ländern, sei es jetzt in asiatischen Ländern, in afrikanischen Ländern, in süd- oder mittelamerikanischen Ländern, das Wasser, das aus dem Boden geholt wird, geht in die Landwirtschaft. Und ich glaube, da ist die Verantwortung am allergrößten bei den Unternehmen, egal wie groß sie sind, egal wie klein sie sind, da aktiv zu werden. Ja, das Recht auf Wasser ist immer da, aber das Recht, dass man auch mit Wasser sparsam umgeht, besonders in der Landwirtschaft, das heißt, dass man das nicht irgendwie über die Felder gießt, sondern dass man probiert, den Landwirt zu sensibilisieren, sparsam mit dem Wasser umzugehen. Das ist der viel größere Schritt, weil du viel mehr Wasser in der Landwirtschaft brauchst, als jetzt zum Beispiel aus dem Brunnen zu trinken. Dass man Aktivitäten an der Quelle machen muss, um das Wassereinzugsgebiet herum und so weiter, das ist auch gegeben. Und ich glaube, das muss auch jedes Unternehmen, das Trinkwasser verkauft, richtig machen und Initiativen ergreifen und nicht nur sagen, ich pumpe Wasser aus dem Boden heraus und das ganze Wassereinzugsgebiet mit den Communities da drum herum sitzen, die lasse ich außer Acht. Da könnte ich nicht glücklich sein mit einem grünen Herzen und sagen, ja, hat schon alles einen Weg. Ich glaube, das wäre nicht richtig. Ne? Aber viel wichtiger nochmal, und ich glaube, da ist jedes Lebensmittelunternehmen, ne, das einen Rohstoff einkauft, egal ob Reis oder Mais oder Hirse oder was auch immer, guckt euch das Wasser in der Landwirtschaft an, weil da ist der viel größere Hebel.
Das Thema Nachhaltigkeit, hast du gesagt, ist vor allem ein Kommunikationsthema. Wie hast denn du das erlebt in Richtung Marketing, PR?
Also Nachhaltigkeit ist in den letzten Jahren eigentlich extrem wichtig in der Kommunikation gewesen und wird immer wichtiger werden, denn es gibt natürlich Richtlinien, die sagen, ihr müsst folgende Strategien aufdecken, ihr müsst sagen, wie ist euer Klimafußabdruck, ihr müsst sagen, welche Strategien ihr habt, welche Geschichten ihr zu erzählen habt und so weiter. Aber ganz wichtig ist, dass man sich nicht ein Produkt herausnimmt und für dieses eine Produkt eine Geschichte erzählt, sondern, und das ist ganz wichtig in der Kommunikation, dass man wirklich ansetzt bei den Rohstoffen und sagt, ich erarbeite erstmal für den Geschäftsbereich, lass es für einen Pizzageschäftsbereich eine Strategie sein. Die Strategie, wo sind denn überhaupt deine wesentlichen Themen? Ist es im Bereich Biodiversität? Ist es im Bereich Wasser? Ist es im Bereich Klima? Und so erarbeitet man erstmal die wesentlichen Themen, erarbeitet eine Strategie und schaut sich dann zusammen mit diesem Geschäftsbereich an, wo können wir denn die Projekte, die wir vielleicht on the ground mit Lieferanten umsetzen, wo kann man die denn kommunizieren? Ja, wo ist denn dein Fußabdruck sehr groß? Wo haben wir denn aber auch Verbraucher dahinter, die sich dafür interessieren? Na, wo ist die Zielgruppe überhaupt gegeben? Und so gehst du das Ganze an und sagst, zum Beispiel jetzt, wenn du eine Pizza hast und da ist Milch drauf, beziehungsweise da ist Käse drauf, Milch wird da weniger drauf sein, aber der Käse wird da drauf sein. Und der Fußabdruck vom Käse ist essentiell. Ja, Käse ist ein Riesenfußabdruck und Fleisch ist ein riesengroßer Fußabdruck. Dann machst du ein Projekt mit deinem Fleischlieferanten oder mit mehreren Fleischlieferanten und du machst ein Projekt mit deinen zum Beispiel Mozzarella, Käselieferanten. Und diese Projekte nimmst du, erklärst sie, aber nicht mit einem Slogan, sondern die Tendenz in Zukunft geht dahinter, die Geschichten, die du mit Landwirten machst, mehr zu erklären und das auf einem Produkt zur Hilfe zu stellen mit dem Verbraucher mit QR-Codes oder wenn du wirklich Platz hast auf einer Pizzaschachtel hinten drauf, wenn du ein bisschen mehr die Geschichte beschreibst. Ja? Dahin geht eigentlich eher die Zukunft, weil ich glaube, dass Verbraucher halt durch diese einzelnen Claims oder Slogans oder Siegel total verwirrt sind. Das heißt wirklich, du musst nicht nur sagen, das ist klimaneutral oder klimapositiv, sondern erkläre, was du selber machst mit deinen Lieferanten, um das Thema Klima zu wuppen für dich.
Aber das ist ja eigentlich, ich meine, total easy zu faken. Also ich könnte jetzt einen Bauer Humpe nehmen, vielleicht auch noch mit ein paar hübschen KI-generierten Bilderchen und könnte dann sagen, Bauer Humpe macht jetzt meine Milch für meinen Käse und die Marie holt da den Mozzarella raus etc. Also welche Verantwortung hat eine Marketingabteilung, hier ehrliche Kommunikation zu gewährleisten? Beziehungsweise inwiefern unterstützt denn so ein Trend nicht sogar noch das Greenwashing?
Das wird, wie gesagt, durch die anderen Maßnahmen, die jetzt nicht Marketing, aber die Nachhaltigkeitsabteilung parallel dazu machen muss, dann widerlegt. Weil du musst ja den Fußabdruck von der Milch, die hoffentlich durch deine Maßnahmen reduziert wird, aufaggregieren und musst die in deinem Fußabdruck darstellen. Und das ist wiederum diese Initiative, die die EU jetzt von 13.000, 15.000 Unternehmen in Deutschland fordert. Das ist diese CSRD-Direktive, zu sagen, du musst deine Zahlen offenlegen, du musst deine Ziele offenlegen, deine Strategien offenlegen. Ganz unten sind die Maßnahmen. Und das wird überprüft. Da gehen Wirtschaftsprüfer hin, gucken sich die Berichte an, gucken sich dann auch die Transparenz an der letzten Jahre. Macht das Ganze Sinn, macht das keinen Sinn? Also das wird überprüft und das ist das Gute an der Geschichte. Nur diese Geschichten, die es da drunter gibt, die finde ich auch ganz wesentlich für Product Manager, Brand Manager, die zu nehmen und die zu erzählen. Weil ich finde schon, dass das Gute, was man auch macht als Unternehmen, darüber darf man ja auch erzählen. Ne? Allerdings ist es ganz wichtig, dass du halt alle Zahlen und Maßnahmen überprüfen lässt. Und das ist wiederum gegeben, das muss jetzt jedes Unternehmen in den nächsten 3 Jahren machen. Und kontinuierlich jedes Jahr wird das überprüft. Genau wie die Finanzkennzahlen, die im Lagebericht bisher existieren von einem Unternehmen. Genauso sind es jetzt auch die Nachhaltigkennzahlen, die der Wirtschaftsprüfer in Zukunft überprüfen wird.
Also CSRD. Klingt für mich ein bisschen nach bürokratischem Wahnsinn, made in EU.
Ja.
Oder glaubst du, ist das eigentlich gar keine schlechte Idee?
Als erstes meine Antwort als Unternehmen. Als Unternehmen muss ich ganz ehrlich sagen, es ist aktuell wirklich wahnsinnig viel, was auf die Unternehmen zukommt. Ja, die haben ja nicht nur die CSRD-Richtlinie, dann kommt die Green Claims-Richtlinie, dann kommt die EMCO-Richtlinie, dann kommt die EUDR-Richtlinie, dann kommt das Lieferketten-Sorgfaltspflichtenprinzip. Es ist wahnsinnig viel und es ist einfach so, dass alles auf einmal kommt. Ja? Und jetzt kommt die andere Perspektive, meine Nachhaltigkeitsperspektive, mein grünes Herz, was du immer so schön sagst. Ja? Da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist so wichtig, dass auch für die Verbraucher, dass alles, was die Unternehmen machen und vielleicht auch schon kommunizieren, ich bin super im Bereich Nachhaltigkeit, ich habe das schon gemacht und das ist klimaneutral und das ist gut, dass man das halt auch prüft und sich die Unternehmen bewusst machen, welche wesentlichen Themen gibt's bei mir? Welche gibt's in meiner Lieferkette, in der vor- und nachgelagerten Lieferkette? Was kann ich herauskristallisieren, wo ich da wirklich einen großen Impact auf die Umwelt habe oder die Umwelt einen großen Impact bei mir auf meinen Unternehmensbereich? Und dann zu sagen, so, ich habe jetzt 4, 5 Themen von den 12 herauskristallisiert und da muss ich aktiv werden und das muss ich reporten. Ich glaube, das ist wichtig, ja, wenn wir alle etwas zum Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, Artenvielfaltverlust etc. beitragen wollen. Und nur so wird es gehen, indem die Unternehmen sich dessen bewusst machen. Ja? Auf der anderen Seite ist es der. Ja, genau, es prüfen Wirtschaftsprüfer. Ne? Mhm. Das heißt, die auch die Finanzkennzahlen bisher überprüfen, die werden in Zukunft sich auch in diesen Nachhaltigkeitsbereich sehr stark einarbeiten müssen und werden diese Überprüfung ebenfalls übernehmen. Und wie gesagt, das betrifft fast alle großen mittelständischen Unternehmen in Deutschland, die es jetzt in den nächsten 3 Jahren einführen müssen.
Ein echtes Beispiel. Ich bin jetzt in Österreich und denke mir, wow, ich fange jetzt an, Wasabi zu züchten und mache tatsächlich einen echten regionalen Wasabi für mich. Ich in meiner kleinen Home-Gärtnerei mache das dann in der Küche schön fertig, baue mir ein richtig schönes Startup auf, tolle Idee. Und jetzt kommt die EU und jetzt fange ich mal an. Also nichts mit Züchten, nichts mit Paste machen, sondern jetzt muss ich mal klotzen und muss Berichte schreiben, Zahlen generieren, ja, mich mit Wirtschaftsprüfern auseinandersetzen. Also ist das was ein Startup überhaupt leisten kann?
Startups müssen da nicht rein. Also es gibt bestimmte Kriterien, wie viele Mitarbeiter ein Unternehmen haben muss, wie viel Umsatz etc. Und nach diesen Richtlinien müssen die Unternehmen berichten. Startups im ersten Schritt sind nicht mit dabei.
Also wie viel Wasabi muss ich verkaufen, dass ich dann weiß, okay, jetzt muss ich einen Bericht schreiben? Corinna, wie viel Kohle muss ich machen, bevor mich der Amtsschimmel besuchen kommt?
Stefan, hast du Angst? Hast du Angst um dein Business?
Ja. Mist, ich muss doch jetzt dann endlich mal mein Greenwashing hier sauber polieren. Ich freue mich noch ein bisschen Zeit. Ich werde aber sagen, jetzt mal entre nous. Also wirklich nur unter uns. Greenwashing gibt's bei mir nicht, denn ich habe zu Hause einen Spiegel hängen und in den möchte ich mich in der Früh reinschauen, wenn ich da reinschaue, ja. In diesen Spiegel möchte ich mich anschauen können. Mhm. Und bevor ich anfange, Greenwashing zu betreiben, verkaufe ich lieber Autoreifen, weil dann ist meine Vision weg und dann hat das ganze Ding keinen Wert mehr.
Richtig.
Also sozusagen, das ist eigentlich gar nicht mal, man muss gar kein grünes Herz haben, um gegen Greenwashing zu haben, man muss überhaupt nur ein Herz haben.
Also sehe ich ganz genauso. Man muss sich in den Spiegel anschauen und sagen, mache ich das richtig? Ist das alles in Ordnung, was ich mache? Du musst, und ich glaube, das hast du auch gemacht, Stefan, du musst dahin gehen, wo es eventuelle Painpoints gibt. Du musst in die Länder fahren, wo deine Rohstoffe herkommen. Genau. Du musst gucken, wie sieht's da aus? Gibt es da irgendwelche Lücken, die ich schließen muss? Ja, ganz klar. Und kann ich das selber oder brauche ich da einen Partner vor Ort, der mir da hilft? Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das ist auch das Allerwichtigste, was ich in den letzten 15 Jahren gelernt habe. Wir hatten mal einen guten Manager bei meinem alten Arbeitnehmer. Der hat gesagt, geh hin, fahr hin, schau es dir an. Und wenn du wiederkommst, können wir drüber reden. Aber vorher machst du nichts. Denn du musst vom Herzen her mit dabei sein. Du musst gucken, was da passiert. Du musst verstehen, wo die Painpoints sind. Und erst wenn du das verstanden hast, kannst du auch hingehen und kannst deinen Marketingkollegen sagen, welche Geschichte könnt ihr erzählen? Welche ist richtig und welche ist nicht richtig? Na, ich war in Madagaskar und ich habe gesehen, wie der Vanille geerntet wird. Und da gibt's ganz tolle Projekte, die die Lieferanten da vor Ort machen. Da gibt's aber auch viele Missstände. Und wenn du mir sagst, ne, die Vanilleernte, die du kaufst im Supermarkt, die ist frei von Kinderarbeit oder da sind keine sozialen Missstände drinne, ne, sage ich, nee, dann fahr vor Ort, guck's dir an. Das glaube ich nicht. Es gibt noch unglaublich viel zu tun. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und das geht auch nochmal an alle Unternehmen, die sagen, ich will wirklich sauber sein. Ich will mir in den Spiegel gucken können und ich will guten Gewissens sagen können, ich weiß, da passiert nichts. Fahrt hin, lasst eure Nachhaltigkeitsmanager reisen, weil das investierte Geld ist Gold wert. Ihr müsst es verstehen. Ihr müsst auch wirklich in die Tiefe gehen. Geht nicht nur einmal hin, geht vielleicht mehrfach hin. Und guckt, was könnt ihr vor Ort machen. Egal, ob es jetzt Vanille aus Madagaskar ist, egal, ob es Kaffee, Kakao ist oder egal, ob es der einzelne Palmölbauer in Papua-Neuguinea ist, den wir schon besucht haben, ne, was da vor Ort ist. Ne, da muss man angreifen, da muss man gucken, wie kann man solchen Communities auch helfen, die man vor Ort hat. Egal, ob es ein Wasserthema ist oder egal, ob es ein soziales Rohstoffthema ist. Aber das ist das Allerwichtigste, du musst dir selber in den Spiegel gucken können. Und das ist natürlich, ich sag dir ganz ehrlich, Stefan, das ist natürlich bei einem Start-up, das 1, 2, 3 Rohstoffe hat, viel einfacher als bei einem riesengroßen Unternehmen, die halt Lieferketten haben. Das ist Wahnsinn. Da wirst du immer wieder Missstände vor Ort feststellen. Das ist so. Und ich habe ein anderes Bild mal gehört. Es ist so ein bisschen die Operation am offenen Herzen. Und das glaube ich auch. Die Unternehmen, die sich jetzt, die neu starten, die können von vornherein sagen, ich möchte das gegeben haben und ich möchte diese Lieferanten haben. Die zurren von vornherein die Lieferkette sauber. Und das ist toll und das ist super. Und die Großunternehmen, die halt schon lange Zeit operieren, da muss man halt unglaublich viel tun. Und da gibt's unglaublich viele Missstände. Und ich glaube, da wurde schon viel getan, aber da gibt's immer noch genügend Sachen zu tun.
Aber jetzt nochmal zu der Frage, zu diesem CSRD-Bericht. Ab wann, also ab welcher Größe muss ein Unternehmen denn den abliefern?
Ganz grob sind die Kriterien, wenn du in der EU sitzt und ein Unternehmen bist, egal ob börsennotiert oder nicht, dann sind es zum Beispiel 2 von 3 Kriterien, die erfüllt sein müssen. Es sind mindestens 25 Millionen Gesamtumsatz oder Gesamtvermögen, mindestens 50 Millionen Euro Nettoumsatz und mindestens 250 Mitarbeiter. Und 2 von den 3 Kriterien müssen erfüllt sein. Und dann trifft es dich, dass du also CSRD reporten musst. Und Stefan, ich glaube, für die kleinen Unternehmen trifft das jetzt noch nicht zu. Das heißt, du musst schon eine gewisse Größe haben. Aber dann musst du sagen, gut, ich muss mal mich transparent machen und ich muss meinen Stakeholdern sagen, bin ich denn auf einem guten Weg oder nicht. Und vielleicht auch zur Erklärung, woher kommt denn das Ganze? Der Green Deal, die EU hat ja mit dem Green Deal gesagt, wir möchten, dass Finanzinstitute Geld investieren in, ich sag's jetzt einfach nochmal, nachhaltige grüne Unternehmen. Und dann haben die Finanzinstitute gesagt, ja, aber ich weiß doch gar nicht, welche Unternehmen grün sind oder die nachhaltig sind. Weil, ne, das gleiche Thema, die erzählen mir alle, sie sind grün und nachhaltig, aber ich weiß gar nicht, stimmt es oder stimmt es nicht. Und deshalb hat die EU diese Direktive aufgesetzt. Die wurde jetzt auch in deutsches Gesetz umformuliert. Und danach können dann auch, wenn die Unternehmen diese Richtlinie reporten, können die Finanzinstitute auch sagen, gut, jetzt habe ich verstanden, alle Unternehmen sind transparent, ich kann die nachhaltig die Zahlen rauslesen im Lagebericht und ich weiß jetzt, wenn ich die miteinander vergleiche, die Unternehmen, welches Unternehmen ist besser aufgestellt, welches ist nicht so gut aufgestellt und dann zu sagen, wer kriegt denn zum Beispiel die besseren oder andere Kredite. Das ist eigentlich Sinn und Zweck, den die EU dahinter hatte.
Und glaubst du, dass durch diese Pflicht jetzt sich tatsächlich was im Hinblick auf die Nachhaltigkeit bei den Konzernen was verändern wird?
Stefan, im ersten Schritt, glaube ich, stöhnen alle und probieren, die CSRD-Richtlinie umzusetzen, mit der Wesentlichkeitsrichtlinie in die Lieferketten reinzuschauen und so weiter. Und im ersten Jahr wird es vielleicht nur ein Reporting von den Zahlen sein. Ich glaube aber, und das ist meine Erfahrung auch in den letzten Jahren, man fängt an, man stöhnt, man ächzt. Aber wenn du in 2, in 3, in 4 oder 5 Jahren mit den Managern sprichst oder mit dem Unternehmen sprichst, dann wirst du eine Veränderung stattfinden. Denn dir wird klarer werden, wo sind denn überhaupt die Pain Points? Was mache ich? Und das ist wieder dieser Blick in den Spiegel. Mache ich alles richtig oder mache ich nicht alles richtig? Oder ist mir bewusst, ich mache etwas nicht richtig, aber ich arbeite daran. Und dann kann man auch darüber sprechen. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit und diese Transparenz, wenn das die Unternehmen mitnehmen im Laufe der nächsten 2-3 Jahre, wenn sie diese CSRD-Richtlinie umsetzen, ich glaube, die wird gegeben sein. Also langfristig, um deine Frage zu beantworten, ja, es wird sich was verändern.
Und was bringt das dann den Kundinnen und Kunden und Konsumentinnen?
Danach ist es so, dass die Unternehmen natürlich auch das Geld investieren, um Maßnahmen umzusetzen, die die Strategie ja unterstützen. Und über diese Maßnahmen wird dann wiederum berichtet. Und das wiederum wird dann auch auf die Produkte kommen oder beziehungsweise die Geschichte dahinter wird auf die Produkte kommen. Und das ist vielleicht noch ganz spannend. Die EU arbeitet innerhalb von dieser Green Claims Directive auch an einem eine Analyse, sage ich einfach mal, um eine Lifecycle-Analyse. Das heißt, man möchte so ähnlich, kennst du den Nutri-Score auf den Produkten,
natürlich,
wo so diese Ampel drauf ist und so weiter. Und sowas Ähnliches, da arbeitet die EU dran, das ist der Eco-Score. Ja? Und auf die Produkte drauf soll dann dieser Eco-Score kommen.
Na, das heißt, statt man guckt dem sich oder zusätzlich?
Zusätzlich zum Nutri-Score. Weil das eine ist ja nur Nährwertkennzahlen, das andere wäre dann ökologische Kennzahlen. Leider sind da soziale nicht dabei, das sehe ich ein bisschen kritisch. Also wenn dann irgendwie Kinderarbeit in deiner Supply Chain ist, wird es nicht abgebildet. Aber es ist schon mal ein erster Schritt. Und das könnte natürlich für die Verbraucher dann auch ein bisschen transparenter sein. Ich sage nicht, dass das die eierlegende Wollmilchsau ist, aber es geht mal in diesen Schritt. Die Konsumenten haben etwas auf der Verpackung, womit sie Produkte vergleichen können. Ist der im Bereich Fußabdruck, wie groß ist der im Bereich zu seinen Konkurrenten? Ist der gut aufgestellt? Ist der nicht gut aufgestellt? Gibt es irgendwelche Maßnahmen, die da umgesetzt werden? Wie ist es im Bereich Biodiversität? Gibt es da Aktivitäten dahinter? Oder ist da eine rote Ampel irgendwie zu sehen und so weiter? Und das könnte eigentlich für die Verbraucher, die Endkonsumenten noch spannend werden, wenn das kommt.
Aber ich habe dann das Gefühl, ja, dann habe ich den Eco-Score, dann habe ich den Nutri-Score, dann habe ich die ganzen Siegeln. Ja, also ich meine, abgesehen davon, dass wahrscheinlich kein Platz mehr auf der Packung ist, um draufzuschreiben, was das eigentlich für ein Produkt ist, ja, außer dann in Kleinstschrift. Abgesehen davon wird mich das ja dann noch mehr überfordern. Also der Siegelwahnsinn und Beschriftungswahnsinn geht sozusagen dann weiter.
Ja, also das zum Glück nicht. Weil diese Green Claims Directive sagt eigentlich nur, was für ein Verfahren muss gemacht werden, damit welche Umweltaussagen getroffen werden können. Und es gibt so Mindestanforderungen, es müssen konkrete Angaben gemacht werden und dieser Eco-Score hilft dabei. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Gesetz, dieses EMCO-Gesetz. Empowerment des Verbrauchers, da gibt es eine ganz klare ein klares Verbot, also eine Blacklist von Siegeln, die auch da drauf kommen sollen, weil die EU dem gegenübersteuern wollen. Also das heißt, die wollen sagen, wir haben keine Lust mehr, wir haben keinen Bock mehr darauf, dass es so viele Labels gibt. Es ist zu undeutlich, es ist zu unklar. Wenn jemand wirklich ein Label auf dem Produkt vorne drauf haben will, dann muss es durch einen Zertifizierungsprozess durchgehen. Kostet auch Geld. Da wird sich jedes Unternehmen wirklich anschauen und fragen, will ich das Geld in die Hand nehmen, damit ich hier so ein Label draufpacke oder nicht. Ne? Es werden natürlich ein paar Labels, wie jetzt das Bio-Label, ne? Das ist klar, das wird da drauf kommen. Ne? Ich bin gespannt, Fairtrade zum Beispiel, so ein Label ist ja auch noch bekannt bei den Endkonsumenten, das wird zum Beispiel drauf kommen. Aber es gibt so viele Unternehmen, da muss ich auch sagen, auch ein paar Startups, die probieren dann mit einem neu kreierten Label aktiv zu werden und das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Ne? Also da wird die EU sagen, diese Labelflut, die es gibt in Europa, der werden wir entgegentreten mit diesem EMCO-Gesetz, Stärkung des Verbrauchers steckt dahinter und sagen, diese Label sind wirklich verboten, die kommen auf die Blacklist. Wenn ihr ein Label haben wollt, dann müsst ihr durch den Zertifizierungsprozess durchgehen. Damit einfach auch dieses Vertrauen der Verbraucher, Trust in Siegel oder auch in eine Brand wieder da ist. Ne? Und das haben wir ganz am Anfang festgestellt, ist zurzeit eigentlich nicht da.
Und betrifft es nur Labels oder auch Aussagen? Also jetzt
Aussagen auch.
Die klassische Aussage, das ist ein nachhaltiges Produkt oder
genau.
Das ist ein klimaneutrales Produkt. Wie ist das?
Also es betrifft Siegel und es betrifft Claims. Diese ganze CO2-Kompensation, damit ein Produkt klimaneutral ist, klimapositiv, eco-friendly, und das wird es nicht mehr geben. Also immer, wenn du dich freigekauft hast durch den Kauf von Klimazertifikaten und gesagt hast, mein Produkt ist klimaneutral oder klimapositiv sogar. Das ist zukünftig verboten. Ja? Du wirst nur, und das wird, glaube ich, kaum ein Unternehmen in den nächsten Jahren schaffen, eine Klimaneutralität kommunizieren dürfen, wenn du es schaffst, durch eigene Maßnahmen den CO2-Fußabdruck auf Null zu bringen. Und das würde ich gerne mal wissen, wie das ein Unternehmen schafft für ein Produkt. Du hast nicht mehr die Möglichkeit, dich freizukaufen durch sogenannte Ablassbriefe, wie man es auch böswillig manchmal nennt, Zertifikate. Und das wird verboten werden.
Also das finde ich ja super und das stimmt mich ja eigentlich positiv. Das heißt, wenn ich jetzt in 10 Jahren mit dir durch den Supermarkt schlendere, so wie wir das heute gemacht haben, was glaubst du denn, was wird sich da verändert haben?
Also ich hoffe, dass der Endkonsument transparenter weiß, das Produkt hat wenigstens einen positiven Impact auf die Umwelt oder auf das Klima oder auf die Biodiversität. Ich glaube, diese Transparenz wird es geben. Und ich glaube, diese Vielfalt an Siegeln wird sich stark reduzieren. Es wird einzelne wenige Siegel geben, wie Fairtrade oder Bio oder vielleicht noch ein drittes und ein viertes. Das kennen die Verbraucher und wissen, oh, okay, das ist besser für mich. Oder im Fleischbereich zum Beispiel diese Kennzahl 1 bis 4. Das versteht man. Da ist wirklich eine EU-Kommission dahinter gewesen, hat das Ganze überprüft. Und ich glaube, das wird es geben in 10 Jahren im Supermarkt, dass man da offener ist und dass man auch Möglichkeiten hat, mit einem QR-Code Sachen, Produkte einzuscannen und zu sagen, okay, ich habe jetzt mal Zeit beim Mittagessen, weil ich sitze alleine am Mittagstisch und lese mir ein bisschen durch, was die Geschichte dahinter ist. Das wird es auch viel mehr geben. Das heißt, der Verbraucher hat endlich mehr Transparenz und mehr Wissen dahinter und weiß natürlich auch, wenn er sich wirklich informieren möchte, im Nachhaltigkeitsbericht, in diesem Lagebericht mit dem Finanzbericht, wie sind denn die Kennzahlen von dem Unternehmen, das das Produkt überhaupt herstellt.
Und ich hoffe, dass es die Vielfalt geben wird. Also, dass es nicht nur Produkte großer Konzerne gibt, die brav ihre Berichte abgeliefert haben, sondern dass es auch Produkte von den Startups gibt, die dann vielleicht nicht das eine oder andere Logo erfinden müssen, aber die dann trotzdem Innovationstreiber sind und spannende und witzige und tolle Produkte ins Regal bringen. Liebe Corinna, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich bin total erleuchtet. Es war wirklich spannend und ich wünsche dir alles, alles Gute für eure neue Firma, die finde ich. Und ich bin schon sehr gespannt, wie umtriebig und wie findig und fündig ihr da am Markt werden werdet. Alles, alles Gute und vielen Dank.
Vielen lieben Dank, Stefan. Genau, ganz wichtig. Ich bin ja nicht mehr beim großen Unternehmen. Ich habe jetzt selber ein kleines Unternehmen gegründet. Insofern, vielen lieben Dank, Stefan, dass wir die Möglichkeit hatten. Und wer Interesse hat, kann gerne schauen auf findig.earth und da findet ihr mehr Informationen über uns, über mich und meinen Bruder und unser Unternehmen. Danke dir, Stefan.
Das war's für heute von Foodfakt. Wow, 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 was für eine Reise durch den grünen Dschungel. Ihr Lieben, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, noch tiefer in die Welt der echten Nachhaltigkeit einzutauchen, dann schwingt euch doch auf unseren Instagram-Kanal foodfakt-podcast. Dort gibt's noch mehr knackige Häppchen aus unseren Gesprächen. Apropos Häppchen. In der nächsten Folge tauchen wir tief ein in die Trends der Kochbuchwelt. Von veganen Superfoods bis hin zu Döner-Kebab und zu Hotpots. Seid gespannt! Baba und Servus bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig und hungrig nach Wissen.